Wir wollen heute ein Wort Gottes hören aus dem Alten Testament und schlagen dazu das dritte Buch Mose auf. Kapitel 26. 3. Mose 26. Und zwar die beiden Verse 11 und 12. Da steht geschrieben, und ich werde meine Wohnung in eure Mitte setzen, und meine Seele wird euch nicht verabscheuen, und ich werde in eurer Mitte wandeln und werde euer Gott sein, und ihr werdet mein Volk sein. Soweit das Wort des Herrn. Diese hier verlesene Bibelstelle befasst sich eigentlich mit dem Tempel. Und darum wollen wir auch uns heute ein ganz klein wenig damit befassen. Und es ist notwendig, dass wir uns immer und immer wieder damit befassen. Vor Jahren schon konnte ich allerdings aus einer anderen Perspektive über das Thema Tempel reden. Es ist schon auch beiläufig so einiges gesagt worden, aber es ist doch vonnöten, immer wieder darauf hinzuweisen, damit die Vielseitigkeit der Mitteilungen der Heiligen Schrift dargestellt werde. Denn solches kann ja aus ganz verschiedenen Richtungen zugleich betrachtet sein. Du magst sagen, hier an dieser Stelle steht doch das Wort Tempel gar nicht geschrieben. Das ist zwar richtig, aber in 2. Korinther Kapitel 6, Vers 16, da steht der Tempel erwähnt. In 2. Korinther 6, 16, da steht der Tempel erwähnt. Und genau dieses in Verbindung mit unserer Textstelle hier. Und darum geht es einfach um den Tempel. Zuerst müssen wir überhaupt wissen, welch einen Zweck der Tempel des Alten Testaments hatte, um überhaupt alle anderen Mitteilungen erkennen zu können. Wenn wir das nicht wissen, wissen wir anderes erst recht nicht. Weil dieser alttestamentliche Tempel so gewaltig, monumental, groß, so machtvoll, so gewaltig war, mit viel Gold versehen und mit mancherlei Kunstwerk ausgerüstet. Da lag bei dieser Tempelerstellung der im Salomonschen Tempel ein gewisser Abdruck Gottes in der Materie darstellen sollte, keineswegs der Gedanke vor, dass durch die herrliche Pracht dieses Tempels etwa Gott in würdiger Weise durch uns besonders geehrt würde, was manche oder viele meinen, absolut nicht. Vielmehr, dass der Tempel durch Gottes Wohnen in ihm, in diesem Tempel, ganz herrlich gemacht würde. Das ist der Zweck und kein anderer. Der Tempel sollte herrlich gemacht werden durch sein Wohnen darin. Das wollen wir uns merken. Und auf diesen Gedanken werden wir dann später noch eingehen in der Beziehung zu unserer heutigen Zeit. Das Schattenbild auf den Tempel war die, wie wir wissen, die Stiftshütte mit Vorhof, Heiligem und Allerheiligstem. Nun, Hütte ist der Ausdruck dafür, weil sie transportabel war. Es war eine vergängliche, eine zeitliche Angelegenheit. Sie wurde getragen und die Hütte war eben auf Zeit gebaut, und zwar so lange, bis sie in das Land der Verheißung kamen, bis sie in Kanaan waren. Dort ließ Gott dann den Tempel später durch Salomo bauen, und als der Tempel Salomos erstellt war, lesen wir, erfüllte die Herrlichkeit Jehovas das Haus Gottes, diesen Tempel. In 1. Könige 8, Vers 11 und auch in 2. Chroniker 5, Vers 14 lesen wir präzise davon. Da erfüllte die Herrlichkeit Jehovas den Tempel. In dem Augenblick wohnte Gott darin und machte aufgrund seiner Gegenwart und Anwesenheit diesen Tempel herrlich. Dieser Tempel war vorher in all seinem Gold, in seiner monumentalen Form nicht herrlich, sondern herrlich wurde er, als Gott darin wohnte. In den Augen der Menschen mag das Gold Herrlichkeit gewiesen haben, nicht aber in den Augen Gottes. Auch die Propheten sehen diesen Tempel noch mit Rauch. Wir lesen das in Jesaja 6, Vers 4. Und von der Wolke erfüllt, Hesekiel 10, Vers 4. Das heißt, in beiden Fällen der Propheten sehen sie den Tempel bewohnt, einmal mit Rauch und einmal mit Wolke angeredet. Und weil Gott darin wohnte, ließ er solches den Gläubigen des alten Bundes wissen. Denn mit der Rauchwolke waren sie 40 Jahre durch die Wüste hindurchgezogen. Da wussten sie um die Gegenwart Gottes darin. Das war ihnen nichts mehr Neues. Noch nie zuvor hatte sich der lebendige Gott in dieser Weise zu Menschen herabgelassen, um gleich in ihrer Mitte zu wohnen. Das hat's noch nicht gegeben. Wie zu dem Volke Israel Gott sich herabließ, um in dem Tempel Salomos gleich Wohnung zu beziehen. Darum konnte und sollte man so ganz recht in diesem Tempel anbeten, weil Gott darin ganz nahe war. Und das ist auch der Grund, weshalb wir in Johannes 4, Vers 20 dann lesen, wo das Weib dem Herrn sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Und der Herr zeigt dann die weit, weit bessere Gemeinschaft dem Weibe. Er zeigt eine bessere Gemeinschaft als mit der Rauchwolke, Gottes Gegenwart. Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Und wenn wir nicht in dieser Wahrheit Gottes sind, nicht in unserer Wahrheit, das ist meist Gräuel, in dieser Wahrheit Gottes, dann werden wir ihn auch nicht anbeten können, ihm zur Ehre. Alles, jawohl, alles sollte zuvor beseitigt werden, was da hindernd zwischen Gott und dem Menschen stand. Der Vorhang war's, er musste zerreißen, um nun in Gottes direkter heiliger Nähe zu gelangen und dort zu wandeln, wo er ist. Aber um diesen Vorhang gleichsam zerreißen zu lassen, musste zwangsläufig die im Worte Gottes erwähnte Fleischwerdung unseres Herrn als Gott vorausgehen. Würde Christus, der Herr, als der wahrhaftige Gott nicht den Weg der Fleischwerdung genommen haben, hätte es auch kein Zerreißen des Vorhanges gegeben. Hätte es kein Zerreißen des Vorhanges gegeben, hätte es nie eine solche Gemeinschaft mit Gott gegeben, wie wir sie heute kennen. Das war also eine Zeit der Vorhangzerreißung, in welcher der Herr Jesus auf dieser Erde lebte. Und da finden wir ihn, unseren Herrn, in Johannes 2, Vers 13 im Tempel, in einer Auseinandersetzung mit den Juden. Johannes 2, 13. Dabei ging es um ein Geschehen, der Tempel sollte gereinigt werden. Und zwar darum sollte er gereinigt werden, weil er verunreinigt worden war. In Vers 18 dieses Kapitels forderten die Juden ein Zeichen. Das ist interessant. Wir wissen, was ein Zeichen ist. Es beinhaltet immer eine spätere, zukünftige Enderfüllung. Sie fordern ein Zeichen, wo sie sagen, worin du diese Dinge tust, wollten sie ein Zeichen dafür haben. Also danach war die Tempelreinigung ein Zeichen. Hatte also eine spätere Zeiterfüllung. In Vers 19 sagt der Herr, breche diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Das ist die Selbstauferstehung Jesu wieder, die wir an vielen Stellen des Neuen Testaments haben. Der Jesus sagt, ihr brecht ihn ab, brechet ihn ab, den Tempel, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Er sagt ja nicht, werde ich nach 3 Tagen aufgerichtet sein. Nein, er sagt, werde ich ihn aufrichten. Hier meint der Herr den Tempel seines Leibes, was in Vers 21 dieses Kapitels ausgedrückt ist. Er redet vom Tempel seines Leibes. Die Aufrichtung des Tempels seines Leibes aus dem Tode brachte eine völlig neue Situation. Nicht allein für den Herrn Jesus, auch für die Juden, auch für seine Jünger. Aber in allen Fällen war es etwas Neues. Obgleich schon vor Golgatha sein Leib ein Tempel war, und zwar ein heiliger Tempel, sollte dieser Leib, der Leib unseres Herrn, durch den Tod die Lebenszerstörung erfahren. Hingegen der wieder aufgerichtete oder auferstandene Leib als Tempel, also nach Golgatha, nie wieder sterben, nie wieder zerstört werden wird. Diese Tatsache verbindet ihn, unseren Herrn, zugleich als Mensch mit der Ewigkeit im auferstandenen Leib. Sein Auferstehungsleib war zugleich die Grundlage eines neuen Tempels, eines Tempels, der nicht mehr zerstört werden wird, und worin er das Haupt des Leibes des Christus, des geistlichen Christus, eines neuen und unvergänglichen Tempels, in dem letztlich alle Erretteten der Ordnung des Neuen Testaments in der Zeit der Gnade eingeschlossen sind, darstellt. Die Zerstörung des alttestamentlichen Tempels war demzufolge lediglich ein Schattenbild auf den geistlichen und lebendigen Tempel, welcher durch das Blut des Christus eingeweiht wurde, sagt der Hebräerbrief. Seit der Ausgießung des Heiligen Geistes vor bald 2000 Jahren in den Gläubigen ist unser sterblicher Leib der Tempel des Heiligen Geistes geworden, nach 1. Korinther 6, Vers 19. Wenngleich der materielle Tempel des Alten Testaments vergänglich war und die Wolke seiner Herrlichkeit sich darin befand, so leben gleichsam auch wir in vergänglichen Leibern, in den materiellen Leibern, obgleich die Herrlichkeit Gottes in uns ist durch die Anwesenheit des Heiligen Geistes, nach 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16 bis 17. Wer sich an den Gläubigen vergreift, um sie zu verderben, wer den Tempel Gottes zerstört, heißt es. Wer sich an den Gläubigen vergreift, um sie zu verderben, das heißt, um sie zu töten, den wird Gott verderben, sagt Gottes Wort. Wir sehen, welch eine Stellung der Gläubige in den Augen des lebendigen Gottes hat. Der verdirbt, soll verdorben werden. Weil der Tempel Gottes heilig ist, sind auch unsere Leiber, obgleich sie noch verunreinigt sind, um Tempelreinigungen zu empfangen, von denen wir wissen, dass das Neue Testament mehr als eine Tempelreinigung lehrt, sind auch unsere Leiber durch die Anwesenheit des Geistes Gottes geheiligt. Nun käme also die praktische Frage: Wandeln wir überhaupt im Bewusstsein, dass der lebendige Gott, der Geist Gottes, in uns wohnt. Ja, das ist das Problem. Ich bin davon überzeugt, dass es in der Gemeinde Jesu gar keine Probleme gäbe, würden wir bewusst wandeln, dass Gott in uns ist. Alle Problematik ist der Ausdruck dafür und der Beweis zugleich, dass wir nicht in diesem Bewusstsein Gott ist in uns wandeln. Indem er, unser Herr, den Leib zum Tempel, also zur Wohnung, genommen hat. Er will in uns wohnen. Gott hat sich's vorgesetzt, wie einstmals Gott im Tempel des Alten Testaments wohnte, durch seine Gegenwart, eine sichtbare, so ist sein Wohnen heute in uns, indem er nicht Gast sein will, sondern das Wohnrecht. Wir könnten sagen, durch Gott ist ein Mietvertrag geschlossen worden mit dem Ausdruck Dauermietrecht. Solange ein Tempel des Leibes eines Gläubigen existiert, ist Gott im absoluten Wohnrecht. Die Tempelreinigung ist der Beweis dafür, dass andere Dinge wohnen gelassen werden. Sonst gäbe es keine Tempelreinigung. Aber das Ziel Gottes ist, durch die neue Schöpfung in uns den äußeren Leib, den Leib der Schwachheit, durch seine Innewohnung herrlich zu machen. Er will uns von einer Herrlichkeit zur anderen führen, das ist, uns reinigen von uns selbst. Das wird leider nicht verstanden, ich weiß es. Und dennoch müssen wir es verkündigen, weil es die Lehre des Wortes Gottes ist. Weil die Gesamtheit der Problematik der Gläubigen überhaupt darin zu finden ist. Wir leben nicht im Bewusstsein, dass Gott wirklich in uns ist. Würdest du heute von Gott amtlich, ganz amtlich von Gott, nicht durch schwache Menschen, erfahren, dass der Herr Jesus heute Abend um 18.30 Uhr vom Himmel kommt, dann übernehme ich die Garantie, dass du einige Dinge tun würdest, die du heute nicht tust. Und umgekehrt. Dass du Dinge sein ließest, die du tun willst, reden willst, verstehen willst. Das ist der Unterschied, der uns hier im Worte Gottes klargestellt wird, der zwischen dem Bewusstsein und dem daran gewöhnen in Verbindung mit unserem alten Wesen gefunden wird. Das ist die Diskrepanz. Der lebendige Gott will durch die Wohnung oder das Wohnen in uns unsere Leiber herrlich machen. Wie das die Absicht Gottes? Nun, schon im Alten Testament mit dem Tempel war. Nicht die äußere Pracht, jetzt erkennen wir das schon, des ersten Tempels. Nicht die schönen Kleider der Gläubigen, Ja, sagen da im Volksmund, nicht Kleider machen, Leute. Nein, so ist nicht bei Gott. Nicht das, was der Mensch in Materie ausmacht und was er in dem Materiellen zu tun vermag. Nicht das schöne Wandeln der Gläubigen, von denen vielleicht der eine oder andere sehr überzeugt ist. Nein, nein, da ist nichts mit los. Machen Gott etwa Ehre, sondern das Wohnen des Geistes Gottes allein in uns. Das ist ein Geheimnis Gottes. Sündliche Leiber herrlich zu machen. Ich glaube, das kann nur Gott. Kannst du mal versuchen. Mach dich doch mal herrlich. Mach mal andere herrlich. Ich glaube, das Einzige, was wir können, ist negatives Wirken. Weil wir vom Naturrahl, vom Vater der Lüge abstammen. Das ist ein Lügenmatsch. Und am allerwenigsten kommen wir selbst über uns klar. Nicht das Äußere, sondern seine heilige Gegenwart macht Gott Ehre, das Wohnen des Geistes Gottes in uns macht uns herrlich in des Herrn Augen. Und das ist das Problem, dass wir verwechseln, wir würden für uns sichtbar uns herrlich machen müssen. Nein, nein. Nein, nein, in den Augen Gottes. Und was in unseren Augen Herrlichkeit darstellt, ist längst noch nicht in Gottes Augen Herrlichkeit. Ich glaube, dass die Herrlichkeit Gottes dort offenbar wird, wo ein Tempel gereinigt ist. In dem Tempel hatten die Juden, die Tiere reingebracht. Da waren Ziegen und Schafe und Kälber und lauter solches Viehzeug drin, Tauben und... Nun gut, das hatte man hereingebracht, das hat Gott nicht hereingebracht. Die Juden, die sahen das als etwas Heiliges an, dass diese Tiere da drin waren. Auch unter Gläubigen gibt es solche, die meinen, dass Unheiligkeiten etwas Heiliges sei, weil es ihre Unheiligkeiten sind. Und hier müssen wir umdenken. Die Gegenwart des Geistes Gottes ist es, die allein uns heilig macht. Das heißt, wir haben so zu wandeln, dass aller Unrat im Tempel hinausgetan wird. Nicht bei den anderen, sondern bei uns. Ich brauche nicht zu reden. Ich brauche mich nicht darzustellen anderen. Ich bin einer, der eine Tempelreinigung hinter sich hat, sondern wir sollen das tun, damit wir in den Augen Gottes Tempelgereinigte sind. Da gilt es eben so an des Herrn Hand zu gehen, dass wir jeder Befleckung des Leibes und des Geistes ausweichen. Die biblische Tatsache, dass Gott und sein Geist in uns ist, ja noch mehr, wohnt, soll uns zum Bewusstsein führen, zum Bewusstsein bringen, dass wir nicht mehr unser Selbst sind. Gott hat keinen Kampf in sich selbst. Das Geheimnis, den in den Tempeln hereingebrachten Tieren, ob's Schafe, ob's Kälber oder Tauben sind, gestorben zu sein, ist das Problem der Tempelreinigung. Dass wir uns nicht mehr selbst gehören. Die Problematik der Israeliten in der Zeit Jesu war ja, dass sie diese Tiere hereingebracht hatten. Und warum hatten sie sie hereingebracht? Weil sie nicht sahen, dass das eine Verunreinigung war. Der Herr aber sah es. Und deshalb reinigt er den Tempel und kommt mit den Juden in Auseinandersetzung. Ist ganz klar. Wo überall Gott reinigen will, gibt es gottgegebene Auseinandersetzung. Und wo überall der Gläubige sich dagegen wehrt, wird es Auseinandersetzung geben. Und wir stehen so vor Gott, wie wir stehen, weil wir dem gehören, der in uns wohnt. Wenn die Bibel davon redet, dass der Geist wieder das Fleisch gelüstet und umgekehrt, dann finden wir gerade hier diesen Ausdruck. Das ist das. Dass hier dieses Gelüst da ist, recht unterschiedlich bei Gläubigen, je nachdem, wie wir im Bewusstsein leben, dass Gott wahrhaftig in uns wohnt. Man hat das mit anderen Worten ausgedrückt, Christus in euch. Wir sehen jetzt das gleiche Thema oder Motto von der Perspektive des Tempels. Sein Wohnen in uns macht uns zugleich auch dann herrlich, wenn wir nicht in dem Bewusstsein seiner heiligen Gegenwart leben, aber seine Heiligkeit kann geschmälert werden durch uns. Auch das wollen wir wissen. Genauso wie im Tempel die Reinheit des Tempels geschmälert wurde durch die Anwesenheit dieser Viecher, die man mit hereingenommen hat, die draußen im Vorhof sein sollten. Die hatte man inwendig reingebracht. Hier sind also Verwechslungen geschehen, von denen die Juden meinten, es sei richtig so. Aber bitter ist es doch für unseren Gott, wenn er die Kinder des Lichts nicht in der Weise, in der Heiligkeit und Reinheit findet, in welcher er sich offenbaren möchte. Wenn wir seine Herrlichkeit nicht in uns sehen, dann sind wir entweder nicht errettet oder leben als Errettete in der Dunkelheit sündlicher Finsternis. Gibt nur die zwei Möglichkeiten. Andere kennt die Bibel nicht. Der Herr ist's, der unseren Leib, welcher der Tempel des Heiligen Geistes bei einem jeden Erretteten ist, herrlich machen. Und das ist keineswegs mit der Bekehrung abgeschlossen, sondern dort bei der Rettung, bei echter Bekehrung, da fängt die Herrlichwerdung erst an. Das ist nämlich der Anfang. Sobald wir nicht im Bewusstsein der Gegenwart des Heiligen Geistes in uns leben, sind wir vergleichsweise solche, die ein Haus besitzen. Wir wissen, was ein Hausbesitzer ist. Und tun so, als ob der Mieter gar nicht darin wäre. Das heißt, dass wir nachts um 1 Uhr mit der Kreissäge im Nachbarzimmer anfangen, 12 Meter Holz zu zersägen und das noch mit Hartholz. Noch mehr können wir das steigern, weil wir nicht, weil ihr nicht euer Selbst seid. Also wir sind gar nicht der Besitzer des Hauses. Das ist gar nicht wahr. Wir tun nur so und sägen Holz in den Nachtstunden. Weil ihr nicht euer Selbst seid, also das Haus des Leibes uns gar nicht mehr gehört, sondern Gott das Haus, unser Leib gehört. Gott, wir sind nur Verwalter, tun wir, als ob Gott gar nicht in seinem Hause unseres Leibes wohne. So oder auch ähnlich wird sich nur dann oder dem einen Leibe gegenüber verhalten, sondern auch dem Leibe Christi als sein Haus, welches in den örtlichen Gemeinden dargestellt ist. Sein Haus, und den Ausdruck müssen wir genau kennen, ist zugleich der Tempel oder der Tempel Gottes. Oder Haus Gottes im Neuen Testament genannt. Bei dieser Ausdrücklichkeit der vorerwähnten Bezeichnungen handelt es sich eben nicht um den Einzelnen als Gläubigen zum Tempel, sondern um die Ganzheit einer örtlichen Gemeinde oder der Gemeinde Jesu, als sein Leib, welcher das Haus Gottes ist, in dem die Gläubigen der örtlichen Gemeinden oft nicht wissen, wie sie sich darin zu benehmen haben, schreibt dies der Apostel in 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 15, dem Timotheus und sagt, auf dass du wissest, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Versammlung des lebendigen Gottes ist. Er macht also, dieser Apostel Paulus, macht also gleich unserem Thema den Timotheus auf diese Tatsachen aufmerksam. Der Paulus hat also das gleiche Thema hier. Jeder Eigenwille des Einzelnen im Hause Gottes werde die Schrift darum als Greuel, weil wir uns aufführen im Hause eines anderen, wie es dem Vater der Lüge gebührt. Das ist ganz klar. Es ist ja das Haus unseres Gottes. Jede Nichtunterwerfung unter die Führung auch einer örtlichen Gemeinde ist letztlich in den Augen Gottes Greuel. Das heißt also Tempelverunreinigung. Und da müssen wir schon sagen, welch eine Sünde liegt dann vor, wenn der Wille Gottes bekannt, aber sich entgegen der Forderung der Schrift verhalten wird. Das ist letzten Endes die Not in der Gemeinde Jesu weltweit. Da ist nicht Gott dran schuld, sind uns schon gar nicht die Gottlosen. Das ist die Gräuel und Zerstörung des Zeugnisses des Hauses Gottes. Wer das doch tut, haben wir gelesen, den will Gott zerstören. Das ist bei Gläubigen dem Leibe nach Gericht. Ähnliche Stellen finden wir auch in Hebräer 3, Vers 6 oder Hebräer 10, 21 und 1. Petrus 2, Vers 5 und Kapitel 4, Vers 17. Dennoch erkennen wir unterschiedliche Beziehungen zwischen Tempel und Haus im Neuen Testament. Und das müssen wir wissen, damit wir keine Unwissenden sind. Während also das Bild des Hauses Gottes nie auf den einzelnen Erlösten angewandt wird, die Bibel sagt nicht, du bist das Haus Gottes, aber die Bibel sagt, dass wir der Tempel sind, ist das Bild des Tempels hingegen auch für den Einzelnen gebraucht. 1. Korinther 6, 19. Während also das Haus Gottes die Erretteten als diejenigen zeigt, die den Menschen das Evangelium zu bringen haben, was Gott ist, also zu Menschen gerichtet ist, zeigt der Tempel die Erretteten als diejenigen, welche jetzt schon und für immer und ewig zu diesem Gott in einer herrlichen Beziehung stehen und stellen den Herrn uns vor, ist also Gottwärts gerichtet. Haus Gottes menschenwärts, Tempel Gottes Gottwärts gerichtet. Als Tempel empfangen wir die Ausrichtung durch den, der in uns wohnt. Als Haus Gottes offenbaren wir die Ausrichtung dessen, dem dieses Haus gehört. Als Tempel teilt Gott sich uns mit. Als Haus teilen wir ihn der Welt mit. Als Tempel sind wir für ihn abgesondert und geheiligt. Als Haus sind wir Zeugnis in dieser Welt. Als Tempel empfinden wir, was Gott ist. Als Haus verkünden wir, was Gott ist. Das sind die Unterschiede. Ich hoffe, dass wir das verstehen. Denn das sind grundlegende Elemente, mit denen das Neue Testament uns auszurichten versucht. Mit jedem Eigenwillen eines Gläubigen wird dieser Tempel verunreinigt und sein Haus damit verleugnet. Das ist nicht entscheidend und überhaupt nicht entscheidend, wie wir etwas meinen, sondern was wir tun. Zur Beurteilung dafür hat Gott Vorsteher in sein Haus gesetzt. Werden diese Vorsteher nicht anerkannt, sind sie damit verleugnet. Letztlich in den Augen Gottes Tempelraub. Diese Ordnung ist von Gott, der das Haus, den Bau, hier steht das Wort wohl, zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel, dem Herrn. Wo überall in der Heiligen Schrift geforderte Unterordnung fehlt, wird das übergangen durch Fleischeslust, wo deswegen, nicht wegen anderer Dinge, sondern deswegen Unwohlsein hineingetragen das Wachstum nicht wächst, sondern gehemmt wird. Die Schrift lehrt also Tempelreinigung. Tun wir sie nicht, wird Gott gerechterweise im Endstadium den leiblichen Tod, das ist Verderben, senden. Und das ist gut so, denn Gott ist auch im Gericht gerecht, selbst im Gericht, welches unseren Herrn Jesus getroffen hat. Sonst hätte Christus nicht für uns sterben können als ein Gerechter. Lasst uns in der Gegenwart Gottes, seines Wortes, bewusst sein, welch ein Vorrecht und auch zugleich eine Verantwortung es ist, mit auferbaut werdend zu einer Behausung Gottes im Geiste nach Epheser 2, Vers 21. Sein, das heißt des Sohnes Haus, zu sein, wie es in Hebräer 3, Vers 6 genannt ist, zu seinem Ruhm bis hin zum Ziele, wo wir den vergänglichen Tempel, unseren Leib ablegen, um ganz überzugehen in den geistlichen Tempel, welcher dann nur noch Gott in uns erkennen lassen wird. Auf diesen Augenblick warten wir. Auf diesen Augenblick sehnen sich unsere Herzen, so dass wir eigentlich nur sagen können, gepriesen sei dafür sein wunderbarer Name. Amen.